SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous, die Schlagzeilen. Überraschung im Bundeshaus. Das Parlament hebt den Ärztestopp auf. Wird das Gesundheitswesen jetzt noch teurer? Die erste Session mit einer rechtsbürgerlichen Mehrheit ist vorbei. Und nun?
Es ist ein bisschen bürgerlicher geworden, aber gar nicht ein Rutsch.
Das ist aus meiner Sicht schon diesem Rechtsrutsch zu verdanken.
Die Bilanz bei uns. Tiefpunkt in der Geschichte der UNO. Erstmals sind über 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Und um 13 Uhr, was ein Zukunftsforscher über Jahreshoroskope denkt.
Ja, Horoskop tun wir mit einem gewissen Unterhaltungswert lesen, aber das ist es dann eigentlich auch.
Stefan Sigrist über das Heute von morgen um 1 im Tagesgespräch. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Der sogenannte Ärztestopp kommt also nicht definitiv. Der Nationalrat hat die Vorlage in der Schlussabstimmung heute versenkt. Ab Mitte nächsten Jahres können somit Ärztinnen und Ärzte wieder ohne Einschränkungen neue Praxen eröffnen. Dominik Meyer mit den Fakten.
Eine einzige Stimme nur gab den Ausschlag für den Coup von FDP und SVP. Gemeinsam haben sie den Ärztestopp zu Fall gebracht. Der Wahlsieg von SVP und FDP im Herbst trage erste Früchte, sagt zufrieden SVP-Nationalrat Jürg Stahl.
Das ist eine Folge des 18. Oktober. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns mit der FDP zusammensetzen können, um ein bezahlbares Gesundheitswesen diskutieren können.
Gescheitert ist heute eine Lösung, die bereits provisorisch gilt. Eine Lösung, die den Kantonen Spielraum gibt. Sie hätten entscheiden können, ob sie Obergrenzen wollen für neue Arztpraxen oder nicht. Hintergrund ist folgende Überlegung. Wenn es zu viele Spezialärzte wie Urologen, Radiologen oder Hautärzte hat, nutzen die Menschen das Angebot auch häufiger und treiben so die Gesundheitskosten in die Höhe. Mit dem Absturz des Ärztestopps drohe nun genau das, sagt CVP-Nationalrätin Ruth Humbel. Der Entscheid sei eine Einladung an ausländische Ärzte.
Insofern bin ich sehr enttäuscht, dass ausgerechnet die FDP, die SVP, den freien Zugang der ausländischen Ärzte in unser Gesundheitswesen unterstützen.
Fast drei Viertel aller Kantone kennen heute Obergrenzen für neue Arztpraxen. Spätestens in einem halben Jahr müssen sie diese Bremse nun lösen. Das werde zu höheren Krankenkassenprämien führen, sagte Gesundheitsminister Alain Berset heute der Nachrichtenagentur STA. SP-Vizepräsidentin Marina Garoppio warnt gar von einer Prämienexplosion.
Wir werden das spüren, vor allem in den Grenzkantonen, aber auch in anderen Kantonen. Das hat eine Folge zu den Kosten und zuletzt auch zu den Prämien.
Die Sieger von heute sehen es anders. Ignazio Gassis ist Fraktionschef der FDP und Präsident des Krankenkassenverbands Cura Futura. Er erwartet keinen Kostenschub.
Diese Lösung war eine kosmetische Lösung. Die Welt ändert nicht viel, ob diese Lösung da ist oder nicht.
FDP und SVP haben andere Ideen, um die Gesundheitskosten zu drosseln. FDP-Fraktionschef Gassis möchte die Arzttarife flexibler machen.
Wo es viele Spezialisten hat und viele Ärzte, sollen die Preise niedriger sein als dort, wo es weniger hat.
Noch eine andere Idee verfolgt die SVP. Sie möchte den sogenannten Vertragszwang lockern. Krankenkassen sollen mehr Spielraum erhalten. Sobald in einer Region eine bestimmte Zahl von Arztpraxen überschritten ist, sollen die Kassen Freiraum haben. Sie sollen entscheiden können, welche Ärzte noch bei ihnen abrechnen dürfen und welche nicht. Die Diskussion über Alternativen zum Ärztestopp also ist lanciert. Die Kantone erwarten davon nicht allzu viel. Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren kritisiert das Aus für den Ärztestopp und sagt pessimistisch, politische Mehrheiten für Alternativen seien weit und breit nicht in Sicht.
Und mit diesem Paukenschlag geht die erste Parlamentssession der neuen Legislatur zu Ende. Christoph Studer mit den Nachrichten.
In den Schlussabstimmungen haben die Räte am Vormittag neben der eben erwähnten Vorlage zum Ärztestopp über 12 weitere Geschäfte abgestimmt. Diese wurden alle angenommen. Darunter gesetzliche Grundlagen zum automatischen Informationsaustausch im Steuerbereich. Damit gehört das Bankgeheimnis für viele ausländische Bankkunden endgültig der Vergangenheit an. Angenommen hat das Parlament auch das Bundesgesetz über den Umgang mit sogenannten Potentatengeldern. Das Geld von ausländischen Machthabern auf Schweizer Banken kann künftig einfacher blockiert und an die betroffenen Staaten zurückerstattet werden. Der Kanton Genf startet ohne richtiges Budget ins neue Jahr. Das Kantonsparlament hat den Entwurf der Regierung mit großem Mehr zurückgewiesen. Den bürgerlichen Parteien war das budgetierte Minus zu groß. Die Parlamentslinke kritisierte die vorgeschlagenen Sparmaßnahmen. Diese hätten insbesondere das Staatspersonal getroffen, weshalb in den letzten Wochen mehrmals Tausende von Polizisten, Lehrerinnen und Staatsangestellten auf die Straße gegangen waren. Das Schweizer Energieunternehmen Axpo hat im Geschäftsjahr 2014-2015 einen Verlust von fast 1 Milliarde Franken gemacht. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor. Im Vorjahr hatte das Minus noch 730 Millionen betragen. Der Umsatz lag bei knapp 5,9 Milliarden Franken. Im vorherigen Geschäftsjahr machte die Axpo noch 6,7 Milliarden Umsatz. Dieses Jahr dürften so viele Menschen auf der Flucht sein wie noch nie. Davon geht das Flüchtlingshilfswerk UNHCR aus. Es schätzt, dass bis Jahresende deutlich über 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Bereits letztes Jahr war die Zahl der Flüchtlinge auf einem Rekordhoch. In der Türkei gehen die Gefechte zwischen Sicherheitskräften und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK weiter. In den Städten Silopi und Cizre seien innerhalb der letzten 3 Tage insgesamt 54 PKK-Kämpfer getötet worden. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mit. Der Großeinsatz von Armee und Polizei gegen die PKK im Südosten der Türkei hatte am Dienstag begonnen. In mehreren Regionen sind Ausgangssperren in Kraft. In Ruanda stimmt das Volk über eine Verfassungsänderung ab, die es dem Präsidenten ermöglichen soll, länger im Amt zu bleiben. Gibt es ein Ja, dann könnte Paul Kagame theoretisch bis 2034 Präsident bleiben. Die Wahllokale schließen am frühen Nachmittag, erste Ergebnisse werden am Abend erwartet. Mutter Teresa, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der katholischen Welt im 20. Jahrhundert, soll heilig gesprochen werden. Laut dem Vatikan hat ein Expertengremium eine weitere Wunderheilung bestätigt, welche die 1997 verstorbene Friedensnobelpreisträgerin bewirkt haben soll. Die albanischstämmige Mutter Teresa war jahrzehntelang in den Armenvierteln im indischen Kalkutta tätig und wurde oft auch als «Mutter der Armen» bezeichnet. 2003 sprach Papst Benedikt Mutter Teresa selig. Kommenden September soll nun die Heiligsprechung stattfinden. Ob in Rom oder in Indien, ist noch nicht bekannt. Chinas Hauptstadt Peking hat erneut die höchste Smog-Warnstufe ausgerufen, zum zweiten Mal innerhalb von 2 Wochen. Damit wird die Zahl der Autos auf den Straßen halbiert und Schulen sowie Kindergärten bleiben geschlossen. Das Wetter am Nachmittag ist es zeitweise sonnig, vor allem im Wallis und im Süden. Lokale Schauer sind im Norden noch möglich. Morgen Samstag scheint dann oft die Sonne, im Flachland muss aber teilweise mit zähem Nebel gerechnet werden. Die Temperatur in der Nebelschicht bis 6, sonst zwischen 8 und 13 Grad.
Der Zulassungsstopp für Ärzte ist also vom Tisch. Er ist in der Schlussabstimmung im Parlament heute versenkt worden, knapp mit 97 zu 96 Stimmen. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Ist das eigentlich nun eine gute oder schlechte Nachricht für uns Prämienzahler?
Kurzfristig ist das keine gute Nachricht. Ab 30. Juni des nächsten Jahres können die Kantone nun die Zahl der Arztpraxen nicht mehr beschränken. Die Situation ist nicht ganz neu. Der Zulassungsstopp ist auf Anfang 2012 schon einmal vorübergehend aufgehoben worden. Das hatte damals sofort eine massive Zunahme bei den Spezialärztinnen und Ärzten zur Folge. Und dies wiederum führt zu höheren Gesundheitskosten und letztlich dazu, dass die Krankenkassenprämien weiter steigen.
Was wollen denn nun die Gegner dieses Ärztestopps konkret? Was wollen SVP und FDP? Wo soll gespart werden?
Tja, die beiden Parteien sagen nun, dass sie gemeinsam eine neue Lösung ausarbeiten wollen. Das wird nicht ganz einfach, denn die Vorstellungen von SVP und FDP gehen, wir haben es gehört, weit auseinander. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Kompetenzen der Behörden beschneiden möchten. Vom Abschied von der Staatsmedizin sprechen die Sieger. Sie wollen, dass dafür die Krankenkassen mehr Macht bekommen. Sie sollen künftig die Ärztezahl steuern. Der heutige Entscheid ist also vor allem ein Triumph für die Krankenversicherer.
Ließe sich denn mit diesem Modell wirklich auch mehr Geld sparen?
Ja, wird man sich nun leidenschaftlich darüber streiten können. SVP und FDP sagen, das bisherige Regime habe letztlich versagt. Nur eine grundsätzliche Reform könne zu einer Kostensenkung führen. Die Links- und Mitte-Parteien sagen, ohne Zulassungsstopp wäre die Kostenexplosion noch viel größer gewesen und auch die Kantone sehen das so.
Stimmt das auch? Hat der Ärztestopp plus minus seit 2001 Tatsache? Hat der nicht wirklich genug eingeschenkt?
Niemand weiß, wie groß der Kostenzuwachs gewesen wäre, wenn es den Zulassungsstopp nicht gegeben hätte. Was man aber sagen kann, die Ärztekosten sind trotz Beschränkungen in den letzten Jahren munter weiter angestiegen. Bei Einführung des Zulassungsstopps im Jahr 2001 haben sie etwas mehr als 8 Milliarden betragen. Im Jahr 2013, das sind die neuesten verfügbaren Zahlen, schon 12,5 Milliarden. Also die Ausgaben für Ärztinnen und Ärzte sind in der Phase mit Ärztestopp jedes Jahr um 2-6% angestiegen.
Eindrückliche Zahlen, das waren Einschätzungen aus dem Bundeshaus von Philipp Burkhardt. Dieser abrupte Stopp beim Ärztestopp, der Entscheid ist ein Beleg dafür, dass im Nationalrat neue Mehrheiten spielen. Seit dem 18. Oktober haben die Parteien rechts der Mitte die absolute Mehrheit und könnten also gemeinsam jedes Geschäft durchbringen oder versenken, zumindest theoretisch. Was beim Ärztestopp heute funktioniert hat, ist aber noch lange nicht gang und gäbe. Geraldine Eicher zieht die bürgerliche Bilanz nach der ersten Session.
Als Lackmustest für die neuen Kräfte galt das Thema Sparen. Doch diesen Test haben die Bürgerlichen nicht bestanden. Der Anstoß dazu, nächstes Jahr 1,3 Milliarden Franken weniger auszugeben, kam vom Bundesrat. Das Parlament hat darüber hinaus nicht gespart, sondern im Gegenteil 100 Millionen Franken mehr ausgegeben. SVP-Nationalrat Luzi Stamm bilanziert:
Es ist ein bisschen bürgerlicher geworden, aber gar nicht ein Rutsch.
Gespürt hat man dieses bisschen aber im linken Lager schon. Beim heute gestoppten Ärztestopp, beim Nein zu mehr familienexterner Betreuung und beim Rasergesetz, das der Nationalrat entschärft hat. Weil die FDP ihre Meinung geändert habe, sagt die grüne Co-Präsidentin Regula Ritz.
Das ist aus meiner Sicht schon diesem Rechtsrutsch zu verdanken.
Die FDP stellte sich aber auch gegen die SVP, ausgerechnet dort, wo es die SVP schmerzt. Das Bankgeheimnis für ausländische Kunden ist nun endgültig Geschichte und das Gesetz über in der Schweiz deponierte Gelder von ausländischen Diktatoren hat wieder seine ursprüngliche Schärfe. Zwei historische Entscheide jubelt SP-Nationalrätin Susan Leutenegger-Oberholzer und Parteikollegin Priska Birrer schmunzelt, da sei bei der FDP die Einsicht gereift, dass man etwas tun müsse für einen sauberen Finanzplatz. Der Nationalrat lasse sich zum Glück immer noch gelegentlich vom Ständerat überzeugen.
Wenn der Ständerat klar sagt, hallo Nationalrat, hier hast du jetzt wirklich völlig neben der Wirklichkeit vorbei legiferiert, dann korrigiert er das und dann gibt es hin und wieder auch ein Dämmen hier im Nationalrat bei gewissen bürgerlichen Politikern.
FDP und SVP hätten in dieser ersten Session sehr gut und viel entspannter zusammengearbeitet, findet die freisinnige Nationalrätin Doris Fiala. Dank ihrer neuen Stärke im Parlament und künftig im Bundesrat. Aber natürlich verkaufe die FDP nun nicht ihre Seele.
Wir müssen authentisch bleiben für unsere Wähler. Die wollen wissen, was sie gewählt haben und dazu müssen wir auch stehen.
Da jeder Dritte frisch im Parlament sitzt, hoffen SP und Grüne doch noch neue Verbündete zu finden. Wenig Erfolg verspricht sich Regula Ritz dabei Steuersenkungen, bei Verkehrsthemen oder in der Energie.
Dort sehen wir nicht mehr so viele Möglichkeiten, die SVP und die FDP zu spalten. Und dort wird es letztlich dann nur noch die Bevölkerung sein, die die Geschichten vorwärts bringen kann.
Und auch SVP-Nationalrat Luzi Stamm macht sich bei einem Thema keine Illusionen.
Das Dossier Einwanderung, offene Grenzen, hier gibt es keine bürgerliche Allianz.
Den Beweis dazu gab es in dieser Session auch. Der Nationalrat sagte Ja zu Ideen der Grünen, aber Nein zur SVP-Forderung nach systematischen Grenzkontrollen.
Wir haben diese Themen für Sie bis 13 Uhr. Wenn sich mit Atomkraft kaum mehr Geld verdienen lässt, dann hat die Axpo mit Betznau 1 und 2 ein Problem. Und das bei aktuellen Milliardenverlusten. Wenn Staaten Versprechen brechen, dann hat das Flüchtlingshilfswerk der UNO ein Problem, besonders bei so vielen Flüchtlingen auf der Welt. Und Podemos in Spanien, die linke Protestpartei, will am Sonntag nicht alles oder nichts. Sie will alles oder alles. Der Stromkonzern Axpo schreibt rote Zahlen, tiefrote Zahlen. Fast 1 Milliarde Franken Verlust in diesem Jahr, nachdem es schon letztes Jahr 700 Millionen Minus waren. Der Grund, die Axpo bekommt für ihren Strom so wenig, dass sich selbst mit alten Wasser- und Atomkraftwerken kein Geld mehr verdienen lässt. Kritiker fordern deshalb, aus der Atomenergie auszusteigen, aus wirtschaftlichen Gründen. Doch die Axpo will an der Atomkraft, vor allem am problembehafteten Kraftwerk Betznau, festhalten, zumindest vorläufig. Klaus Ammann.
Die Kernkraft ist neben der Wasserkraft einer der beiden Pfeiler der Stromproduktion von Axpo. Der Preis, den Axpo mit dem Verkauf von Atomstrom erzielt, deckt die Kosten jedoch seit längerem nicht mehr. Und wenn Reaktoren länger stillstehen, wie derzeit in Betznau, fallen zusätzliche Kosten in Millionenhöhe an. Betznau, eines der ältesten AKWs der Welt, sei deshalb unterdessen nicht nur ein Sicherheits-, sondern auch ein ökonomisches Risiko für die Axpo, heißt es bei Greenpeace. Atomexperte Florian Kasser.
Es ist so, dass die Perspektiven sehr düster sind. Einerseits sollen die Marktpreise für den Strom weiter sinken und der aktuelle Stillstand der Anlage wegen Materialfehler in Betznau, der verursacht auch massive Kosten. Deshalb kann man davon ausgehen, dass der Weiterbetrieb sich finanziell gar nicht mehr lohnt.
Kasser bezieht sich auf eine Studie, die Greenpeace in Auftrag gegeben hat. Axpo-Chef Andrew Wallow kennt die Studie. Er betont zuerst, dass die Sicherheit oberste Priorität habe, dass sich Betznau aber auf lange Sicht auch ökonomisch durchaus lohne.
Die zukünftigen freien Mittel, die man erwirtschaften kann, sind die relevante Größe, um beurteilen zu können, ob das betriebswirtschaftlich Sinn macht. Und da kann ich Ihnen versichern, dass wir diese Rechnungen sehr detailliert gemacht haben. Und wir erarbeiten einen Deckungsbeitrag, das heißt einen Anteil an die Fixkosten mit diesen beiden Blöcken. Und solange das so ist, ist der Weiterbetrieb auch aus der wirtschaftlichen Optik sinnvoll.
Genau das aber glauben die Autoren der Greenpeace-Studie nicht. Heute könne Axpo mit Betznau zwar noch einen kleinen Teil der Fixkosten decken, also die Investitionen in den Bau und die Nachrüstungen zumindest teilweise amortisieren. Doch das gelte bei den aktuell immer noch sinkenden Strompreisen spätestens in 2 Jahren nicht mehr, rechnet Florian Kasser von Greenpeace vor. AKWs seien lange zuverlässige Gewinnmaschinen gewesen, doch das sei vorbei.
Man behauptet auch, die erneuerbaren Energien wären viel, viel teurer als Atomkraft und das stimmt einfach nicht. Deshalb wollen wir jetzt auch aufzeigen, dass Atomkraft nur günstig ist, weil viele, viele Kosten nicht einberechnet werden und dass es auch absolut gute, sehr gute Gründe, die Atomkraftwerke auch aus ökonomischen Überlegungen abzuschalten.
Greenpeace fordert deshalb die Eigentümer der Axpo, die Kantone auf, sich für eine geordnete Stilllegung des AKWs Betznau einzusetzen. Sonst könnten die Kantone dereinst gezwungen sein, mit Millionen an Steuergeldern Axpo unter die Arme zu greifen. Axpo-Chef Wallow beruhigt. Axpo verfüge über genügend finanzielle Mittel und die künftigen Kosten seien berechenbar.
Wir haben diese Abklärung sehr seriös gemacht und in unseren Überlegungen und Modellen haben wir mit Sensitivitäten gerechnet, sowohl was die Investitionen in den nächsten Jahren anbelangt. Und da gehen wir nicht davon aus, dass es noch große Zusatzinvestitionen braucht für Betznau. Und von dort her kann ich Ihnen versichern, dass wir guten Mutes sind, dass diese beiden Blöcke wirtschaftlich betreibbar sind.
Bei dieser Rechnung geht die Axpo davon aus, dass Betznau 2 noch in diesem Jahr und Betznau 1 Ende Juli 2016 wieder ans Netz kommen. Zurzeit laufen dort Überprüfungs- und Nachrüstungsarbeiten. Was, wenn diese länger dauern, Herr Wallow?
Dann muss neu gerechnet werden, selbstverständlich.
Superlative und Rekorde sind mit Vorsicht zu genießen, doch für einmal ist es angebracht, sich eines in diesem Falle negativen Rekordes zu bedienen und ihn auch so zu benennen. Noch nie waren seit Gründung der UNO vor 70 Jahren, also seit Ende des Zweiten Weltkriegs, so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Nämlich geschätzt mehr als 60 Millionen. Oder etwas konkreter, einer von 122 Menschen weltweit ist heute ein Flüchtling. Ein wichtiger Grund für diesen Rekord ist der Krieg in Syrien, der in absehbarer Zeit kaum aufhören dürfte. Ich fragte Anja Klug vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der UNO, 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Reicht das Geld, um diesen Menschen zu helfen?
Wir haben nicht genug Mittel, um diesen Leuten zu helfen. Wir haben zwar ein Jahresbudget für nächstes Jahr, das so hoch ist, wie es noch nie war, 6,5 Milliarden US-Dollar, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Und von diesen 6,5 Milliarden Dollar sind uns bisher 700 Millionen zugesagt worden. Das ist eine tolle Zahl, aber es ist noch nicht genug.
Kann man denn davon ausgehen, dass das Geld dann auch kommt?
Ein Teil des Geldes wird sicherlich noch eingehen, da sind wir ganz hoffnungsfroh. Wir befürchten aber, dass nicht genügend Geld eingehen wird, um wirklich alle Flüchtlinge versorgen zu können.
Haben Sie denn beim UNHCR keine Kassen, um überbrücken zu können? Also können Sie keine Rücklagen machen?
Wir haben einen Notfallpool, darauf können wir zurückgreifen. Wir versuchen dann auch immer wieder zu kürzen im Laufe des Jahres und wir sehen, es gibt nicht genügend Geld, aber das reicht eben nicht aus, weil Sie können sich vorstellen, bei diesen gigantischen Zahlen, dass so ein bisschen kürzen hier und da und auch ein kleiner Notfallpool nicht ausreicht.
Keine Milliarden, das heißt dann auch keine Hilfe am Ort, keine Nahrung zum Beispiel, keine Zelte.
Genau, das hat sehr, sehr konkrete Auswirkungen auf die Flüchtlinge. Das heißt dann zum Beispiel, dass die Nahrungsmittelhilfe auf 19 Dollar pro Tag gekürzt wurde. Davon kann man auch in dieser Region nicht leben. Das heißt ganz konkret, Kinder können nicht zur Schule gehen oder medizinische Versorgung wird wirklich so beschränkt, dass keine chronischen Krankheiten mehr versorgt werden.
Und für die Menschen, für die Helfer vor Ort heißt das, die möchten helfen, aber die können dann auch nicht.
Man kann nichts tun und noch schlimmer ist oftmals, man sieht dann eben, wie die Leute eben versuchen, damit umzugehen. Wir sehen dann, dass sich sowas entwickelt wie Kinderarbeit, dass junge Mädchen eben sehr früh verheiratet werden, dass es zu Prostitution kommt oder jetzt auch zum Beispiel bei Syrien. Wir sehen das jetzt in der letzten Zeit verstärkt, Leute zurückgegangen sind nach Syrien. Wir würden uns ja freuen, wenn sie das tun, weil es dort besser geworden ist, aber sie tun es, weil die Situation so prekär ist in den Erstaufnahmestaaten, dass die Menschen in gefährliche Kriegsgebiete zurückgehen.
Krieg in Syrien, Konflikt in Afghanistan, Somalia, diese Liste könnte beliebig verlängert werden. Die UNO, Sie müssen bei der Hilfe offensichtlich Prioritäten setzen mit diesem Budget, das Sie da haben. Wie machen Sie das eigentlich? Nach welchen Kriterien?
Wenn die Mittel nicht ausreichen, und das ist für uns sehr häufig der Fall, dann versuchen wir zunächst zu sehen, ob wir vielleicht umschichten können innerhalb von unserem Budget. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, dass das alles sehr schwierige Entscheidungen sind. Und diese Entscheidung, dass man sagt, in diesem Konflikt momentan, da leiden die Menschen am meisten, dass wir das nur tun können, wenn uns die Gelder ohne Zweckbindung zur Verfügung gestellt werden.
Aber das ist ja nicht immer der Fall.
Genau, das ist eben nicht immer der Fall, sondern manchmal kommen auch Staaten und sagen, wir geben ihnen Geld für Syrien oder für Afghanistan. Und das richtet sich nicht nur nach humanitären Notsituationen, sondern auch nach politischen Interessen. Da sehen wir, dass es zum Beispiel für uns ist es extrem schwer und auch für andere humanitäre Organisationen, für die finanziellen Mittel zu finden, für die Krisen in Afrika. Das ist für uns ein großes Problem.
60 Millionen Menschen auf der Flucht. Wenn ich Sie richtig verstehe, kommt da die humanitäre Hilfe schlicht und einfach an ihre Grenzen?
Das ist richtig. Sie sehen sicherlich auch, wir haben etwas alarmierende Nachrichten rausgegeben, auch um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass die Rolle von humanitären Organisationen, von humanitären Helfern tatsächlich an ihre Grenzen gerät. Wir haben niemanden mehr, wir haben auch Personal gestoßen wir an die Grenzen, wir haben niemanden mehr, den wir noch in die nächste Krise entsenden können. Wir finden, dass man jetzt angesichts dieser Entwicklung, die wir sehen und die einfach immer sich immer dramatischer zuspitzt, dass man wirklich umdenken muss.
Inwiefern?
Für uns ist es wirklich wichtig, dass man nicht bei der humanitären Hilfe stehen bleibt, sondern dass man verstärkt an den Fluchtursachen arbeitet. Das hört sich einfach an. Am Schreibtisch kann man das gut. Es sind aber dennoch, für uns gibt es keine andere Lösung. Es ist wirklich wichtig, ernsthaft an der Lösung von Konflikten zu arbeiten und natürlich auch vielleicht von vornherein dafür zu sorgen, dass es nicht immer wieder neue Konflikte gibt.
Das sagt Anja Klug. Sie ist die Chefin des UNO-Flüchtlingshilfswerks in der Schweiz. 6:56. Ab Montag heißt es hier im Rendezvous an dieser Stelle.
Check-in.
Willkommen in den kuriosesten, denkwürdigsten und geschichtsträchtigsten Hotels der Welt.
Check-in. Die Rendezvous-Serie zum Jahreswechsel.
Und als erstes checken wir ein im legendären Waldorf Astoria in New York, dem Fünf-Sterne-Haus der Stars und Sternchen, der Minister und der Präsidenten. Check-in bis am 4. Januar hier im Rendezvous. Ja, eigentlich war in Spanien das ganze Jahr über Wahlkampf mit lokalen und regionalen Wahlen. Doch der Höhepunkt dieses langen Wahljahres kommt am Sonntag. Dann wählen die Spanierinnen und Spanier ihr nationales Parlament. Der große und international beobachtete Shootingstar der spanischen Politszene heißt derzeit Podemos. Martin Dura war in Madrid mit dabei an einer Wahlveranstaltung dieser linken Protestpartei.
Im Winter kann Madrid kühl sein, kalt sogar. Zu kalt jedenfalls für einen Wahlkampf auf der Straße. Podemos, die spanische Linkspartei, veranstaltet in San Blas im Osten der Hauptstadt einen Umzug mit südamerikanischen Tanzgruppen, bevor die Parteiprominenz auftritt und dem Publikum einheizt. Es sind erst wenige da. Man sitzt rum, trinkt ein Bier, plaudert, diskutiert. Über die neueste Umfrage zum Beispiel, die Podemos noch immer auf dem vierten Platz sieht. Man ist sich einig, dass die Prognose falsch sei. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Podemos werde siegen. Die Aufholjagd sei schwindelerregend, dekretiert Juan Manuel.
Wir sind in einer remontada vertiginosa, ja, según el país, manipulando datos.
Aber der Sieg wäre nur die erste Etappe. Wichtiger ist, was dann kommt oder eher käme. Das System wolle sie ändern, verkündet Elena.
Cambiar las políticas que hay obsoletas, modificarlas. La sanidad, por ejemplo, que la están queriendo privatizar.
Die heutige Politik sei überholt. Die Abstriche im Gesundheitswesen kritisiert Elena zuerst und erinnert an den Kampf gegen die Privatisierung öffentlicher Spitäler. Auch die Volksschulen seien unter Druck gekommen. Und dann die umstrittene Einschränkung der Demonstrationsfreiheit. Die würde mit Podemos wieder gekippt. Alberto wird dann grundsätzlicher und findet, Spanien, und das heißt Podemos, müsse den Weg nochmals gehen, auf dem der griechische Premier Tsipras gescheitert sei. Spanien müsse in Brüssel eine andere Finanz- und Wirtschaftspolitik einfordern.
Toda la región del sur de Europa tiene que reivindicar frente al norte.
In Europa müssten Norden und Süden gleichberechtigt sein. Heute, sagt Alberto, sind wir alle unten durch und werden knapp gehalten. Das akzeptieren wir nicht mehr. Im Hintergrund auf der Bühne schickt der Konferencier die südamerikanischen Tanzgruppen in die Pause und kündigt die Politshow an. Star des Abends ist Íñigo Errejón, Wahlkampfchef und Nummer 2 der Partei. Er ist nicht konkreter, aber leidenschaftlicher als sein Fußvolk, wenn er die alte Garde der spanischen Politik anprangert.
Se atrevieron a ponerse a sí mismos por encima de las leyes, como si fueran demasiado poderosos para que las leyes fueran con ellos, o por encima de las.
Sie glaubten, über dem Gesetz zu stehen. Sie glaubten, alles sei ihnen erlaubt. Sie wagten es sogar, Richter anzurufen und ihnen zu sagen, diesen oder jenen Fall untersuchst du nicht. Wir müssen die Verfassung ändern, damit sowas nie mehr möglich ist. Errejón predigt vor Bekehrten und peitscht sein Parteiprogramm durch. Feurig, atemlos. Überall im Land spüre er den frischen Wind. Den Wind, der Podemos Auftrieb gebe und zum Ziel bringe. Am 20. Dezember kommen wir ans Ziel. An den Urnen schaffen wir ein neues Land. Überlassen wir Spanien nicht den anderen, sie würden es nur weiter ruinieren. Es gibt eine Zukunft für dieses Land. Die anständigen Leute, ihr werdet dafür sorgen. Vorwärts, wir können das. Sí, se puede.
Ja, und spätestens am Montag wissen wir dann, wie Spanien gewählt hat. 1:1 gleich auf SRF 1 und 4 News. Wir und die Zukunft. Welche Weichen von morgen müssen schon heute gestellt werden? Und wie sieht unser Lebensentwurf aus, wenn wir mal 120 Jahre alt werden? Zukunftsforschung bei uns nach Christoph Studer mit den News von heute.
In der Schlussabstimmung hat der Nationalrat den geplanten Ärztestopp versenkt. Äußerst knapp mit 97-96 Stimmen bei einer Enthaltung. Damit können ab kommendem Sommer Ärztinnen und Ärzte wieder ohne Einschränkungen neue Praxen eröffnen. Eines der grössten Nadelöhre des schweizerischen Nationalstrassennetzes soll verschwinden. Der Bundesrat hat den Ausbau der Autobahn A1 zwischen Lutterbach und Herkingen auf 6 Spuren bewilligt. Geplanter Baubeginn ist 2022, die Bauzeit beträgt laut Bundesrat 6 Jahre. Mehr als 60 Millionen Menschen dürften sich dieses Jahr auf der Flucht befinden, so viele wie noch nie. Das schätzt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, das UNHCR.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.